Alarmstufe Orange im Strafraum der Mattersburger. Schlussphasen in Mattersburg haben sehr oft in sich. Namoski köpfelt da vor den Augen seines ehemaligen Mitspielers Didi Kübauer ehrenreich an. Glück für Sturm, dass Mattersburg nicht 2:1 in Führung geht. Die 87. Minute. Ilcho Namoski wurstelt sich durch und schließt ab. Mattersburg dreht die Partie, geht kurz vor Schluss doch noch mit 2:1 in Führung. Großer Jubel im Pappelstadion. Namoski ist ja ein Sturmspezialist, schießt sehr viele Tore immer wieder gegen Sturm und macht die Grazer zum wiederholten Male nass.
Willkommen beim Podcast von Brennpunkt Orange, dem Podcast mit der großen Fußballleidenschaft, vielen Vereinsgeschichten und den spannenden Kurvengesprächen. Mein Name ist Danny und ich freue mich auf einen besonderen und wunderbaren Gast. Journalist, Autor und Podcaster Peter K. Wagner ist heute zu Gast. Er hat gerade eine wunderbare Biografie mit dem Titel Der letzte echte Typ der Bundesliga veröffentlicht. Wir sprechen über wohl einen der umstrittensten Charaktere der österreichischen Bundesliga, über das Schreiben von Biografien und sicherlich auch über die ein oder andere Anekdote aus der Bundesliga. Herzlich willkommen, Peter. Schön, dass du Zeit gefunden hast.
Ja, danke dir für die Einladung. Freue mich sehr.
Wir haben vor 3,5 Jahren eine Episode aufgenommen rund um den Werdegang des Podcasts, die beste Liga der Welt. In der Zwischenzeit kann man wohl sagen, seid ihr in der Fußball-Podcast-Tabellenspitze Österreichs fest etabliert. Ihr habt auch schon mal ein Buch für die junge Zielgruppe veröffentlicht und jetzt hast du dein, glaube ich, erstes Fußballbuch veröffentlicht. Man könnte sagen, läuft bei euch, läuft bei dir richtig gut, oder?
Ja, tolle Geschichte. Also das war so. Wir sind ja jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie wir vor 3,5 Jahren, glaube ich, gesprochen haben. Ja genau, da waren wir eigentlich tatsächlich noch zu zweit. Mittlerweile sind wir zu dritt, haben uns den Stadionsprecher von Sturm Graz, von dem aktuellen österreichischen Meister, noch ins Team geholt. Das hat dann natürlich auch positive Effekte gehabt, weil wir dadurch ein bisschen mehr aufnehmen haben können. Also wir kommen jetzt mittlerweile zweimal die Woche, nicht nur einmal die Woche. Immer so im Radl sind immer 2 von 3 dran. Ja, und da ist dann auch entstanden, dass wir so einen Kleinverlag etabliert haben mit einem Buchprojekt, mit dem ersten, das hat Avi Alaba geheißen und das heißt noch immer so, ABC Lernen mit Fußballstars, also wo halt von David Alaba über Alexander Dragovic und Conny Leimer und wie sie alle heißen, Michi Gregoritsch und so weiter, sind da alle drinnen. Und ja, und sonst muss man auch sagen, dass ja, der Bandspitze klingt sehr nett, es ist tatsächlich so, dass wir, es ist wirklich stetig im Wachsen. Wir haben gerade diese Saison jetzt erstmals ein bisschen Werbepartnerschaften an Land ziehen können, die auch dazu führen, dass wir halt dann auch im Hintergrund die ein oder andere Person, die uns wirklich sehr wesentlich unterstützt, ein bisschen bezahlen können und so. Also es geht in eine echt gute Richtung. Und wir haben, ich glaube, das, was für uns cool ist, wir haben eine gewisse Relevanz erhalten tatsächlich als Medium, das von null gestartet ist. Und das beste Beispiel dafür, dass wir da wirklich angekommen sind, in der Fußballszene, wenn es um Medien, journalistische Dinge geht, dann ist, dass wir seit jetzt über einem Jahr auch eine Kooperation mit kicker.at haben, also mit der österreichischen Variante vom Kicker-Magazin online. Und das beweist da, dass wir da auf jeden Fall ein gutes Standing haben, weil sonst wären die nicht auf uns zugekommen und würden uns dort auch nicht veröffentlichen. Genau.
Respekt vor eurer Arbeit. Ihr habt das kontinuierlich weiterentwickelt. Du hast gesagt, Kicker, ihr habt Sponsoren jetzt mit dabei. Ist es trotzdem noch ein Hobby oder wird es zunehmend in, wie soll ich sagen, berufliches zweites Standbein?
Es ist so, also ich persönlich bin jetzt nur selbstständig seit ein paar Monaten wieder. Also ich war immer so selbstständig und angestellt, aber bin jetzt nur mehr selbstständig. Da ist es jetzt so, Also es ist jetzt nicht der große Brocken irgendwie so von einem Jahresumsatz, aber es ist halt so ein bisschen jetzt mittlerweile, so ein bisschen halt. Also wir werden nicht reich damit, aber wir verdienen ein bisschen was irgendwann an einem gewissen Punkt auch, bin ich halt der Überzeugung, dass das sehr wesentlich ist. Also das einerseits war uns sehr wichtig, sehr lang sehr viel zu reinvestieren und wir tun auch immer mehr reinvestieren, als uns tatsächlich selber rausnehmen. Aber im Sinne der Arbeit, die ja bezahlt werden soll, auch wenn es Leidenschaft ist und Hobby ist, ist es jetzt mittlerweile so viel geworden, dass es gut ist, dass es auch die Wertschätzung in Form von ein bisschen finanziellen Aufschädigung ist. Es ist ein bisschen so wie ganz viele Menschen, die Fußball lieben, irgendwie vielleicht Jugendtrainer sind oder so, die kriegen dann so ein bisschen Aufwandsentschädigung, dass die Stunden eigentlich nie richtig abgleichen kann mit einer fairen Bezahlung, aber du kriegst ein bisschen was und kannst dadurch vielleicht ein bisschen leichter dir selber oder auch deinen Lieben gegenüber argumentieren, dass du vielleicht wieder im Studio sitzt oder wieder irgendwie über Social Media dir was überlegst oder vielleicht sogar tatsächlich dann, wie jetzt im letzten Jahr bei mir, vor allem sehr intensiv, dann halt auch an einem Buch arbeitest, Gespräche führst, schreibst, kreatierst und was auch immer.
Siehst du, da merkt man sofort den Experten die perfekte Überleitung. Ich will natürlich heute mit dir weniger über euren Podcast, sondern mehr über dein Fußballbuch schreiben und Fußballliteratur in Österreich. Das hat mich in diesem Jahr schon etwas bewegt. Das diesjährige Fußballbuch des Jahres in Deutschland wurde von Barbie Markovic geschrieben. Nachrichten habe ich dazu in den Medien Österreichs, insbesondere in den Fußballmedien, kaum gefunden. Ist das Verhältnis von Fußballliteratur, Fußballkultur und Österreich etwas schwierig oder kannst du das irgendwie erklären, warum das so wenig wahrgenommen wurde?
Ja, ich hab's schon mitbekommen. Ich muss leider gestehen, dass ich dieses Buch von komischerweise, das habe ich noch gar nicht gelesen, stimmt. Ich kenne auch viele Freunde, die es gelesen haben. Und ist auch ganz charmant, weil ja übrigens dieses Pixie-Buch ist ja außen, es ist ja in Schwarz-Weiß gehalten. Und ich meine doch, das ist für Partizan Belgrad, oder?
Naja, sie hat ja extra Schwarz-Weiß gewählt, um im Prinzip den Helden, den Pixie, rauszuschreiben. So, und also es ist ja eine kleine Provokation von ihr, dieses Schwarz-Weiß. Und das ist ja das ganze Buch letztendlich. Und sie endet ja mit dem Satz, ich hasse Fußball. Aber das ist ja dann auch schon eine Geschichte in sich, dass sie dann damit das Fußballbuch des Jahres wurde. Mir ging es nur darum, also ihr habt ja die Fußballbibliothek in Wien, wo ein ganz honoriger Experte sich wirklich um die Fußballliteratur kümmert. Aber dass darüber so wenig berichtet wurde, das habe ich nicht ganz inhaltlich verstanden.
Ja, ich glaube halt, dass, also so im Allgemeinen, ich war ja auch, also mein erstes längeres Praktikum habe ich ja beim Magazin für Fußballkultur bei Elf Freunde in Berlin damals absolviert. Und also mir ist damals schon aufgefallen, das hat sich jetzt auch bis jetzt nicht wirklich geändert, dass es schon eine andere Art von Beschäftigung mit Fußball oder mit dem gesellschaftlichen Phänomen in Österreich ist als in Deutschland. Da gibt es sicher ganz andere Institutionen, ganz anderes Verständnis, ganz anderes Selbstverständnis des Kulturguts. Und wir haben ja auch im Gesamtbereich medial viel, viel weniger Sport, Fußball, Zeitungen und so weiter. Wir haben den Palästerer, gibt es glücklicherweise noch, aber es ist ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel gestorben. So eine Institution wie Kicker gibt es eigentlich auch nicht. Es gibt dann halt so ein paar Online-Seiten, aber auch da gibt es viel weniger, als es mal gab. Also da fehlt, also im medialen Bereich als Fußballfan ist ja gar nicht so einfach. Ne? Du denkst vielleicht deine Vereins-Podcasts jetzt mittlerweile ein bisschen, was sonst gibt es gar nicht mehr so viel. Deswegen wundert es mich leider auch nicht so, dass so Fußballbücher ein bisschen im Hintertreffen sind. Es ist jetzt auch nicht so üblich, dass so viele Biografien zum Beispiel rauskommen oder so. Ja? Also es ist auch da, es ist ein bisschen wenig, ja, im Gesamten.
Umso wichtiger ist es, darüber zu berichten, wenn etwas Besonderes passiert. Und auch wenn ich es noch nicht lesen konnte, aber scheint das ein ganz besonderes Buch zu sein, aber auch von einem besonderen Autor. Ich durfte dich in der letzten Podcast-Episode schon vorstellen, deswegen will ich das jetzt hier einfach mal zur Seite räumen. Aber ein Punkt, den hatte ich das letzte Mal noch nicht so wahrgenommen, stimmt es? Also du hast eine Wikipedia-Seite. Und dort ist zu lesen, dass du mit 13 Jahren den HFC Graz 1999 gegründet hättest. Ist das so korrekt?
Ja, das stimmt. Also ich war mittlerweile in der Aufarbeitung von meiner quasi so Laufbahn, das ist ja als Ehrenamt gewesen, sehe das jetzt immer so ein bisschen als jahrelange Förderung des breiten Sports im Gesamten eigentlich. Also wir haben einfach damals, das ist erst in der Schule entstanden, weil wir gern Fußball gespielt haben. Fußballverein war bei uns nicht wirklich einer in der Nähe, das war aber beschwerlich. Und wir haben dann einfach miteinander in einem Garten von einem Freund Fußball gespielt und dann haben wir halt angefangen, uns bei Turnieren anzumelden. Und daraus ist die Idee entstanden, wir könnten dann für einen Fußballclub gründen. Und das ist dann immer mehr geworden mit Turnierteilnahmen, mit Freundschaftsspielen. Und wir haben dann auch, da war ich glaube ich so 17, 18, haben wir gemeinsam mit einer anderen Hobbyfußballmannschaft auch eine Hobbyfußballliga etabliert, bei der jetzt lustigerweise mittlerweile mein Podcastpartner, der Fabio, ist mittlerweile dort im Vorstand. Ich war dort im Gründungsvorstand als Vizepräsident von Anfang an, habe das mit aufgebaut. Diese Liga hat schon jetzt wirklich sehr lange, also die war jetzt, ich glaube jetzt haben wir gerade also über 20 Jahre schon gehabt. Und tatsächlich hat die jetzt 40 Mannschaften, das ist im Großraum Graz sehr bekannt. Das ist im Prinzip so klassisch Five-a-Side, also 5+1, also 6 Spieler gegen 6 Spieler, Kleinfeld in Halle oder Outdoor. Das ist wirklich sehr beliebt, das ist so ein bisschen so ein Auffangbecken für so diese unterklassigen Fußballer, die dann irgendwie nicht mehr Vereinstruktur wollen, sondern ein bisschen weniger Spiel, aber trotzdem noch irgendwie Wettkampf und die sind dann dort. Das macht mir ein Stück weit auch stolz, dass es das noch immer gibt. Auch den HFC Graz 1999 gibt es noch immer, da bin ich mittlerweile Ehrenpräsident. Meine Güte, das war sehr charmant, dass ich mich zum Ehrenpräsident gemacht habe. Ich war dort genau 18 Jahre lang. Wir haben da, also war wirklich eine tolle Geschichte. Mir war da immer sehr wichtig, dass das sehr, ja, das ist ein bisschen so, wir waren immer so ein bisschen ein Abbild von aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Wir waren da sehr, sehr stark im Bereich der Unterstützung von Menschen mit Fluchthintergrund da tätig und wir haben da wirklich im Jahr bis zu, also über 100 Leute gehabt, die wir zum Sport gebracht haben. Es war eher Fußball, aber genauso dann einmal Beachvolleyball, Yoga haben wir dann auch sogar angeboten. Also es war eine relativ große Geschichte. Und ja, das war ein wichtiger Teil meines Lebens, vor allem in jungen Jahren, wo ich einfach sehr, sehr viele Dinge sehr viele Dinge gelernt habe über Organisation, über Menschenführung, über Miteinander, über Gemeinschaft, Projekte durchzusetzen. Also das hat mir dann irgendwie so angefangen hat zu arbeiten, extrem geholfen und hilft dann bis heute und davon profitiere total und bin ein Stück weit stolz darauf, dass das eben schon so lange gibt und dass die Leute, die das jetzt machen, das so gut weiterführen. Siehst du, ist morgen Weihnachtsfeier, freue mich schon. Genau, tolle Geschichte. Ich bin selber leider nur nicht mehr so viel aktiv, weil wie es halt so ist, im Alter kommen oft Verletzungen dazu und seit meinem Kreuzbandriss bin ich eher ein zurückhaltender Fußballer. Ich noch immer sehr leidenschaftlich, aber ich muss immer aufpassen, dass ich mich nicht verletze.
Ja, aber der Fokus scheint ja weiterhin der gleiche zu bleiben, dass man eben mit der Arbeit dann auch die Schwächeren in unserer Gesellschaft unterstützt und auch an diejenigen, die nicht so viel Kraft haben und krank ist, im Blickpunkt hat und unterstützt. Und das ist ja durchweg bemerkenswert und verdient größten Respekt. Eine Tätigkeit ist, glaube ich, auch neu seit der letzten Besprechung. Du bist oder bist Chefredakteur des Magazins der Vereinigung der Fußballer, der Interessensvertretung aller in Österreich tätigen Amateur- und Profifußballer. Kannst du ganz kurz sagen, um welche Themen es da so in der Außendarstellung der Vereinigung geht? Das ist ja die Spielergewerkschaft im Prinzip oder eine der Spielergewerkschaften.
Genau, also es gibt mittlerweile, es ist ein bisschen ein komplexes Thema, es gibt ja mittlerweile zwei Spielergewerkschaften, die Spielervereinigung, die VDF, für die ich tätig bin, ist die schon lange da ist. Das ist eine hochpolitische Geschichte dahinter, wo es darum geht, dass es da eine gewerkschaftliche Vertretung vom Österreichischen Gewerkschaftsbund gibt. Und ja, die haben sich da aus nachvollziehbaren Gründen, hat sich die VDF da selbstständig gemacht oder ist jetzt, und die haben auch die meisten FußballerInnen sind auch dort tatsächlich. Ein Thema ist dann die Kollektivvertragsfähigkeit, aber das wird jetzt alles viel zu weit führen. Die VDF ist auf jeden Fall die wirklich die Stimme der FußballerInnen ist. Das sind von den Bundesliga-Vereinen die Kapitäne und die Spieler, die da wirklich eine Stimme haben, bis hin zum Nationalteam, zu David Alaba, die sind Mitglied bei der VDF. Und die versuchen natürlich, also es ist im Prinzip, kann man sich das so vorstellen, dass halt ein Fußballer braucht so eine Spielergewerkschaft dann, wenn vielleicht im Ausland irgendwo ein Thema ist, dass man vielleicht eine Gehaltszahlung nicht erhält oder dergleichen und dann kann die VDF mit ihren ExpertInnen, mit Anwälten da helfen, gemeinsam mit der FIFPro, da ist sie auch Teil davon, das ist die internationale Spielergewerkschaft und sie ist, VDF ist ja die einzige, die tatsächlich bei der FIFPro dabei ist von Österreich. Und da gibt es natürlich einen Riesenhebel, da kann natürlich viel gemacht werden. Jetzt ist gerade derzeit übrigens ein Riesenthema Justice for Players, das ist jetzt gerade veröffentlicht worden. Das ist der Bosman-Urteil-Anwalt, der auch kann man nachlesen, ist auch ein komplexeres Thema. Weil die setzen sich da viele verschiedene Dinge ein. Und was in Österreich halt da derzeit, wie das Magazin jetzt gerade dieser Tage in Druck geschickt, das Aktuelle, was derzeit ein großes Thema ist, ist, dass wir in Österreich so ein bisschen so ist, dass die Qualität ein bisschen abnimmt, was man im internationalen Fußball auch sieht. Nationalteam ist toll, spielt bei der WM, ja, U17 WM ist auch sicher vernommen worden, dass man da den zweiten Platz belegt hat. Aber in der Liga selbst gibt es dieses Thema des Österreicher Tops, wo einfach österreichische Spieler gefördert werden sollen. Da sind die Gelder jetzt neu verteilt worden ab nächster Saison. Und da ist ein bisschen das Thema, dass dort weniger Geld in den Österreich-Top fließt. Und das wird dann ein Thema werden für routiniertere österreichische Spieler. Und das sind so Themen, wo die VDF dann versucht hinzuzeigen und aufzuzeigen, was los ist. Und gerade für die Eintritt, für die Fußball auch Leidenschaft großartig toll und auch irgendwie was mit Berühmtheit und mit Fame zu tun hat, aber die eigentlich halt einfach einen Job haben, den sie nicht so lange ausführen können. Und das ist gerade, wenn man dann Konkurse hat, wie jetzt zum Beispiel in der zweiten Liga bei Striepfing oder in Klagenfurt, hat es so große finanzielle Probleme gegeben, dann ist die VDF halt da und unterstützt, dass man seine Gehälter bekommt. Genauso übrigens auch Trainer, aber in erster Linie Fußballer. Und ich bin ja immer selber jemand, der im Podcast dann immer sagt, wenn so ein Spieler, der arbeitslos war für 3-4 Monate, dem halt nicht jeder jetzt nachrennt, weil er vielleicht schon 27, 28 ist, da bin ich dann einmal glücklich und freue mich immer, wenn diese Personen dann einfach ihrem Beruf wieder nachgehen können. Das ist nicht so, das ist nicht zu unterschätzen. Also es gibt natürlich diese Spitze, die so viel Geld verdient. Und man vergisst dann aber ein bisschen auf die halt auch gestanden Profis sind in der ersten oder zweiten Liga, die aber dann halt einen von vielleicht 25 Kaderplätzen beim Verein erhalten wollen. Und das ist durchaus herausfordernd manchmal.
Auf jeden Fall hat die VDF damit einen der besten Journalisten gewinnen konnten, die es so im Fußball gibt. Es gibt mehrere, du bist mehrfach ausgezeichnet worden, das haben wir das letzte Mal besprochen. Deine Texte sind ganz wunderbar, empfehle ich jeden. Ich passe die entsprechend den Links oder packe die Links in die Sendungsnotizen. So, jetzt zu deinem...
Danke für die Blumen. Danke.
Ja, nein, also die hast du dir ja erarbeitet und das kann ja jeder entsprechend nachvollziehen, deswegen die Links. Aber jetzt und deswegen eben auch der Blick auf das Buch. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ilcho Naumoski, richtig?
Genau, es ist der Ilcho.
Reinhard Krennhuber. Einer der Gründungsmitglieder des Ballesters hat vor 10 Jahren, nämlich anlässlich eines Rückblicks auf damals 15 Jahre und 100 Ausgaben Ballesterer, folgende Erinnerung an einen besonderen Moment beschrieben. Das Interview mit Ilcho Naumoski von 2009, in dem das Mattersburger Großmaul eifrig Watschen austeilte an Toni Ehmann, Rio Ferdinand und die Rapid-Fans. Gedruckt wurde nur ein Teil der Aussagen, um Naumoski vor gröberen Schaden zu bewahren. Das klingt nicht zwangsläufig nach einem Sympathieträger und ich glaube, das war ursprünglich auch dein Blick auf ihn, richtig?
Ja, völlig richtig. Ich sehe gut, dass du dieses Interview im Ballesterer ansprichst. Das ist schon sehr lustig, weil ich glaube, das ist wirklich, mir wurde das auch so erzählt, dass das wohl das erste und einzige Mal in der Geschichte des Ballesterer war, dass ein Interview freiwillig von der Redaktion zensiert wurde, weil es ihnen einfach selber zu viel gewesen wäre. Ja.
Die Idee über ihn zu schreiben ist, und das ist die Verbindung, in eurem Podcast 2024 entstanden, korrekt?
Genau, also es war so, dass sie 2024, wir machen immer zu Weihnachten eine Weihnachtssendung, wo wir alle drei dann tatsächlich da sind und der Vorschlag war vom Kollegen, vom Fabio, wir sollten jemanden anrufen, wir sollten einen Gast haben, um das Ganze ein bisschen aufzulockern und zu unterbrechen und er hat gesagt, rufen wir doch den Naumoski an, der ist sicher lustig. Und Naumoski war auch schon Thema bei einer Veranstaltung von uns im Jahr 2024, wo er immer wieder aufgetaucht ist als so ein bisschen Kultfigur und besondere Persönlichkeit. Er hat immer so diesen Beinamen gehabt, der Bad Boy der Bundesliga. Und da muss er dazu sagen, dass der Fabio sagt das und ein paar Wochen davor hat mir ein anderer sehr geschätzter Sportjournalist aus Österreich, der Christoph König, auch schon empfohlen, mit Ilcho Naumoski ein Interview zu machen. Und ich habe damals zum Christopher gesagt, du, bei allem Respekt, aber Ilcho Naumoski, das ist, und ich sage es jetzt ganz salopp so, wie ich es auch wirklich auch jetzt bei der Buchpräsentation in Wien gesagt habe, das ist der größte Trottel der Bundesliga-Geschichte, den interviewe ich sicher nicht. Also ich habe wirklich keinen guten Ruf, kein gutes Bild von ihm gehabt, er hatte auch keinen guten Ruf und ich habe mir einfach gedacht, ja gut, das ist halt ein Großmaul, ein Skandalboy, der irgendwie es mit allen aufnimmt, der war auch am Platz, wenn man das als Fan oder Journalist beobachtet hat, war er auch wirklich ein ein unguter Zeitgenosse, ja, der einfach wirklich immer den Konflikt gesucht hat, immer laut war, mit den eigenen Mitspielern tatsächlich dann auch Themen hatte. Also es gibt diese ganz berühmte Szene, die ihm selbst eh ein bisschen unangenehm mittlerweile ist. Also da haben wir kein Foto ins Buch davon reingegeben, wo er seinen Mitspieler, seinen ungarischen Stürmerkollegen Robert Waldner an der Kugel gepackt hat. Er wollte ihn eigentlich nur wegschieben, aber er hat ihn tatsächlich so, es schaut dann, gibt dann diese Standbilder, so aus, dass er würgt seinen eigenen Mitspieler. Hat in der gleichen Situation übrigens auch, das erzählt er im Buch auch, dann noch seinen Mitspieler Gotze Sedlowski die Nase gebrochen, weil er so ausgeschlagen hat mit dem Ellbogen. Da hat auch mehrere Spieler Sperre bekommen. Er hat so viele Sperren bekommen, er hat viele gelben Karten bekommen. Er war Figur, also er, und es sind mehr, die gesagt haben, Milcho Narmoski, was war das für ein Typ, also eher unsympathisch. Und diese Facette war es, die mich dann persönlich interessiert hat, einfach daher, Thomas, der andere Kollege vom Podcast, und Fabio waren dafür, ihn zu interviewen, und ich habe dann gesagt, okay, dann machen wir das halt, und habe mir dann ein Interview von ihm angehört in einem anderen Podcast und hatte bei diesem Gespräch, das ich mir angehört habe zur Vorbereitung, schon das Gefühl, aha, okay, der ist schon jetzt ein bisschen älter geworden, ein bisschen reflektierter aus und ist ein guter Erzähler und erzählt viele Geschichten und Anekdoten. Und hat er dieses Interview bei uns gegeben im Podcast, und nach diesem Podcast habe ich dann sehr salopp zum Thomas und zum Fabio gesagt, so, Wahnsinn, der ist ja super, müsste man ein Buch schreiben über diesen Mann. Und ich rede mit vielen Fußballern, aber das ist ja ein Wahnsinn, was der alles erzählt. Und dann haben Thomas und Fabio gemeint, ja, mach halt. Und ich habe dann ja zuerst so reagiert, sondern jetzt sicher nicht. Und dann hat mir der Fabio so ein bisschen gekitzelt und ein bisschen gepusht damit, so, ja, mach halt, wir haben ja diesen kleinen Verlag und frag ihn halt einmal. Und habe ihn tatsächlich dann 2 Tage nach diesem Telefoninterview für unseren Podcast kontaktiert. Und es ist sehr, sehr schnell klar geworden, dass er sehr begeistert und angetan ist von der Idee. Und wir haben uns dann einmal in Wien getroffen und ein bisschen so beschnuppert, würde ich meinen, bei einer Runde Cevapcici in Kaimak. Und wir haben relativ schnell einen Draht gefunden, und dann war das klar, dass wir das umsetzen wollen. Genau.
Also zumindest als Außenstehender, wenn man so ein paar Zitate von ihm liest, hat man das Gefühl, ihr seid euch, ja, wart euch durchweg sympathisch so. Und als ich dann so ein bisschen geguckt habe, wer ist das denn und gibt es ein paar Spiele, habe ich natürlich gleich einen YouTube-Schnitzel gefunden, wo ein Spiel von Sturm, deinem Herzensverein, gegen Mattersburg, und er schießt ein Tor und feiert natürlich vor der Sturmkurve und fliegen ordentlich Bierbecher. Das ist schon dann auch eine Herausforderung gewesen, aber offensichtlich kann man eben dann das Sturmherz zur Seite legen und guckt wirklich, was verbirgt sich hinter diesem Typen. Und das scheint ja wirklich eine spannende Geschichte zu sein. Kann man grundsätzlich, es war dein erstes Buch, glaube ich, unterscheidet sich so ein bisschen die Arbeit an einem Buch an der Arbeit von einem Magazin oder Podcast so ganz grundsätzlich?
Ja, schon. Also ich war schon dreimal in so Bewerbungs- oder Anfangsphasen von Buchprojekten dabei. Also zweimal schon Fußballbiografien. Einmal war es dann so, dass sich der zu Biografierende dann einfach für andere Personen entschieden hat, das Autor. Und einmal war es so, dass ich angefangen habe mit einem Kapitel, und dann ist das Buchprojekt nichts geworden. Das war übrigens über Daniel Engelbrecht, der ja damals bei den Stuttgarter Kickers war und der erste Profifußballer mit Herzschrittmacher war. Das wäre ein Buchprojekt gewesen vor einigen Jahren schon. Ja, und es war so, dass ich immer gedacht habe, gut, wir werden ein kleines, nettes Projekt machen mit so vielleicht 160 Seiten, und ich treffe ihn halt ein paar Mal und schreibe dann halt so ein paar Texte runter. Habe dann relativ schnell gecheckt, dass es eigentlich schon mehr hergibt. Habe dann auch das Gefühl bekommen, dass es sehr wichtig wäre, mit Wegbegleitern zu sprechen. Habe dann über 30 Menschen noch zusätzlich interviewt. Die meisten habe ich telefonisch interviewt, aber viele auch persönlich getroffen, um so ein Gesamtbild von ihm zu erhalten. Und die Arbeit ist, sie hat schon Ähnlichkeiten zu Magazintexten schreiben. Es war, ich habe es ein bisschen dann trotzdem unterschätzt, wie es halt so oft ist bei solchen Projekten. Immer gedacht, ja gut, dann schreibe ich halt so wie, also ich mache halt 10 Kapitel, also mache ich 10 längere Geschichten, wie wenn ich halt eine längere Magazingeschichte mache. Habe dann aber schon erkannt, dass es schon wesentlich komplexer ist, ein Kapitel niederzuschreiben. Also eigentlich war mein Plan, das innerhalb von 2 Wochen abzuarbeiten, und ich schreibe jeden Tag ein Kapitel. Bin dann relativ schnell drauf gekommen, dass ich für ein Kapitel aber eine ganze Arbeitswoche brauche. Und ja, das ist es halt. Das Herausforderndste ist, glaube ich, wenn man will es ja richtig gut machen. Also man investiert ja dann viel Zeit und das Herausforderndste war dann wahrscheinlich einfach auch anzunehmen, dass es jetzt so fertig ist, weil ich meine, wir kennen das ja alle, wenn man so kreativen Prozessen dran sitzt, man kann das halt überarbeiten die ganze Zeit und habe dann aber drei sehr, sehr tolle LektorInnen gehabt, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen sind, also mit sehr viel Fußballaffinität bis weniger Fußballaffinität und gar keine Fußballaffinität. Und das hat dann sicher auch gut geholfen, da habe ich gute Feedback-Schleifen gehabt und dann war ich dann irgendwann so weit, dass ich zufrieden war und dass ich dann irgendwann gesagt habe, das ist der Vor- und Nachteil, wenn man dann quasi selbst Mitherausgeber ist. Also wir haben das halt über unsere OG, die wir im Hintergrund vom Podcast haben, über die Gesellschaftsform haben wir das finanziert. Und ich habe halt recht freie Hand gehabt. Das heißt, wenn ich gesagt hätte, hey, Burschen, wir machen jetzt 340 Seiten, wäre es vielleicht auch noch gegangen. Und es war dann aber irgendwann ein guter Moment zu sagen, okay, bis dorthin und nicht weiter, musste ich dann auch dem Ilcho sagen, weil dem Ilcho sind immer wieder neue Leute eingefallen, die über ihn reden könnten, die im Buch drin sein könnten. Zwei Tage vor Drucklegung haben dann auch noch die drei Freunde was sagen müssen. Und ich habe gesagt, du, es ist jetzt dann einmal, also es ist dann irgendwann super so, wie es ist.
Genau. Das heißt, den Schwerpunkt bilden diese persönlichen Gespräche. Gab's auch, musstest du auch ins Archiv? Gab's private Dokumente von ihm oder geht's tatsächlich durch die persönlichen Gespräche einfach einen Eindruck und einen, ja, die Scheinwerfer auf die Hauptpersonen zu lenken?
Ja, es war mir am Anfang nicht ganz klar sofort, welche Perspektive ich einnehme. Also will ich das erzählen und ihn mit Zitaten vorkommen lassen. Und ich habe dann aber sehr schnell das Gefühl bekommen, dass ich möchte ein authentisches Bild von ihm zeichnen. Und das authentische Bild habe ich dann das Gefühl bekommen, das geht halt nur so, wenn er einfach selber erzählt. Die Sprache war dann eine besondere Herausforderung. Der Ilcho ist halt im Volksschulalter, also im Grundschulalter, als Gastarbeiterkind dann in Österreich angekommen, ist eine sehr klassische Vita von jemandem, der halt aus einem fremden Land in eine neue Umgebung kommt. Schule war nicht einfach für ihn am Anfang. Sprachlich hört man ihm den Migrationshintergrund noch immer ein bisschen an. Und ich wollte, dass das irgendwie authentisch rüberkommt. Also nicht, dass es jetzt irgendwie ganz eins zu eins ist. Das ist sowieso nie, wenn man Interviews natürlich verschriftlicht. Aber es sollte ein bisschen authentische Sprache sein. Dann aber auch nicht zu viel drauf. Also wir haben sicher andere Art und Weise zu sprechen manchmal und so. Aber ich wollte, dass es eher wirklich ein authentisches Bild von ihm ist. Und das hat eigentlich fast am längsten gedauert, das zu entwerfen und dann die richtigen Momente zu finden, wo dann Einschübe, also Erzählungen von Wegbegleitern, von Familie und so weiter notwendig sind. Was mir dann auch noch wichtig war, wir haben uns sehr oft getroffen in Wien immer. Ich bin in Graz daheim, ich bin immer dann immer mit dem Zug nach Wien gefahren und haben dann viel Zeit miteinander verbracht. Mir war dann auch wichtig, dass ich im Stück viel Zeit mit ihm verbringe. Deswegen hat er mich dann mitgenommen nach Mazedonien, wo er die ersten Lebensjahre verbracht hat, hat man dort irgendwie so die Orte seiner Kindheit gezeigt, wo er aufgewachsen ist, Großmutterhaus. Ich habe dann auch zwei lange Nächte verbracht in der Garage eines Hauses von ihm, das er besitzt, wo er jetzt immer wohnt, wenn er dort ist oder wo seine Familie auch wohnt, wenn sie auf Heimatbesuch ist. Und da ist eine Garage, die ist komplett leer geräumt und das ist im Prinzip ein Museum von ihm, das sein Vater eingerichtet hat. Sein Vater ist eine sehr entscheidende Figur in seiner Fußballerwerdung und wird auch sehr ausführlich beschrieben. Und das kann man sich gar nicht, es ist wunderschön. Also das ist so viel, da ist so viel Vater-Sohn-Beziehung, so viel Vaterliebe, so viel Wertschätzung. Also ich war da richtig gerührt, wie ich da drinnen war und diese Fotos da an der Wand gesehen habe, alle aneinander liebevoll geklebt und dann hat es halt Trikots gibt's dort und Pokale von vor 20 Jahren und von Jugendturnieren und Zeitungsschnipsel, ganze Alben voller Erinnerungen. Und das hat natürlich auch in der Recherche geholfen, und weil natürlich ein Fußball erinnert sich selbst auch nicht an alles. Das heißt, man muss ihm natürlich da oder dort auch den Weg legen. Und dort habe ich ja liebevoll diese Fotos ganz vorsichtig von der Wand gelöst, dann auch gescannt und dass wir im Buch dann auch wirklich Bilder von früher drin haben. Also man findet auch wirklich Bilder von ihm, wie er damals bei Rapid Wien in der Jugend war, sein erster Spielerpass und Mannschaftsfotos, wo halt dann der jetzige interimistische Rapid-Cheftrainer und langjährige Co-Trainer, der sein Mitspieler damals war, der ist da auch auf diesem Jugendfoto drauf. Also es sind wirklich schöne Dinge und da gibt sich dann schon so ein bisschen ein Gesamtbild und habe dann auch habe mich selbst als Autor dann aber auch nicht so wichtig nehmen wollen und habe mir dann nur herausgenommen, ein Nachwort zu schreiben, das sehr, ist das in wenigen Worten dann, also ich hätte viel mehr schreiben können, aber zusätzlich noch beschreibt, wie für mich die Begegnung mit ihm war und das Zusammenfinden und das, was dann ein bisschen so für mich die Conclusio ist, dieses Kennenlernen von einer Person, die man vorverurteilt hat, die man dann kennengelernt hat und dann am Ende der Zeit, also das ist dann relativ schnell schon entstanden, nach ein paar Monaten, tatsächlich als Freund bezeichnen kann. Und das ist für mich eigentlich der Wahnsinn und deshalb, was das Ganze größer macht als vielleicht nur eine Sportlerbiografie, dass du einfach einen Menschen versuchst zu verstehen und zwischen den Zeilen halt viel dabei ist. Und das ist das, was für mich dann eigentlich das Wertvollste dann am Ende von dem ganzen Projekt ist.
Und es gibt dazu ein wunderbares Bild. Also um die Hörerinnen und Hörer, die dich nicht kennen, ich hoffe, ich trete dir nicht zu nahe, du bist ein sehr drahtischer Mann und Ilcho ist ja recht kräftig so und ich vermute, dass das in dieser Garage war oder zumindest in dem Haus. Er sitzt auf einem weißen Sofa, du mit deiner grünen Hose, es muss im Sommer gewesen sein,
ja.
Er mit seinem kräftigen Arm, den er so hinten abgelegt hat, aber sieht so aus, wie wenn er dich irgendwie umarmt. Das ist irgendwie ein ganz wunderbares Bild, finde ich, und das beschreibt das als Foto ganz gut, was du beschrieben hast. Das ist schon ein großer Typ, aber eben auch ein großer Mensch. Du hast den Titel gewählt, der letzte echte Typ der Bundesliga. Warum?
Boah, ja, Titel sind halt immer so ein Thema, gell? Also ich muss ehrlich sagen, wir haben über den Titel, also ich bin eigentlich so ein Mensch, der, wenn er Texte schreibt, dass ich fange ganz gern mit Titel und Vorspann oder Teaser an, um so quasi ein bisschen diese Stringenz irgendwie schon am Anfang drin zu haben, woran sich das Ganze hochzieht. Und habe wirklich extrem lange überlegt beim Titel, mit vielen Leuten darüber gesprochen. Und ich sage ganz offen und ehrlich, dass mein favorisierter Titel war ein anderer. Den haben wir uns dann aber nicht ganz getraut zu wählen, weil er halt ein bisschen vulgärer ist. Ja, also ich finde, es wäre für einen Eigenverlag und so wäre es machbar gewesen. Also mein Lieblingstitel wäre gewesen Kurats Bad Boy. Also dieser Ausspruch, Kurats steht für, ja, also für das primäre Geschlecht sogar des Mannes. Genau. Auf halt weitestgehend PKS-Sprache, also Bosnisch, Kroatisch, Serbisch oder Mazedonisch, wie auch immer. Und ja, das wäre eigentlich so mein Ding gewesen, weil es eigentlich so ein bisschen weil es zu ihm als Typ passt. Wir haben es dann nur in den Trailer mit reingenommen, um das Buch zu bewerben auf Social Media, weil es zu ihm als Typ passt, weil er als Bad Boy verschrien ist und er aber ihm das nicht gerecht wird und dann die Art und Weise der Sprache würde dann eigentlich zu ihm authentisch passen. Wir haben aber uns dann entschieden, dass wir es nicht machen. Es hat der Itcher gesagt, das ist eigentlich ein bisschen viel. Und dementsprechend wurde es dann der letzte echte Typ der Bundesliga aus dem Grund, weil das halt, ich meine, das ist eh überall, das ist ja in Deutschland auch so das Thema wie in Österreich, es fehlen ja allen die Typen. Und es gibt ja wirklich nur so ein paar Typen, die in Erinnerung bleiben, die besonders irgendwie was ausgestrahlt haben. Also Stefan Neierhofer kennt man in Deutschland auch, der hat ein Vorwort auch geschrieben, das ist auch sein Typ gewesen, ja. Didi Küber oder in Wolfsburg spielt, kennt man den in Deutschland, weiß ich nicht.
Nicht wirklich, ja.
Ja, aber der war zum Beispiel in Deutschland aktiv, das war auch so ein Typ, der in Österreich bekannt dafür ist, der sich halt ein bisschen abhebt, ja. Und es ist wirklich so, dass es weniger Typen gibt und es passt dann zu uns als Podcast, der diese Liga auch so feiert, war das dann irgendwie so für mich stimmig, diesen letzten echten Typen der Bundesliga daraus zu machen.
Wenn man für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht eben nicht so im österreichischen Fußball tagtäglich unterwegs sind, aber wenn man ihnen beschreiben will, was so seine Erfolge waren, dann glaube ich, ist es auf jeden Fall der Grazer AK. Das ist halt dann auch schon ein spezielles Thema. Du als Sturmfans und er ist erfolgreich bei den Roten. Ich glaube, Meister und Pokaltitel war das Entscheidende und dann
genau,
halt
ja.
Seine Zeit beim SV Mattersburg, weil eben der SV Mattersburg auch was Besonderes für Österreich so ist, oder?
Genau, der SV Mattersburg war schon auch, also das war halt so einer, es gibt in Österreich immer wieder so sogenannte Provinzclubs, wobei man sagen kann, wir haben sowieso nicht sehr viele große Städte, aber es gibt immer wieder Clubs, die aus kleineren Ortschaften, Städten kommen und aber sehr lange sich sehr gut halten in der höchsten Spielklasse. Aktuell ist es vielleicht der WRC, die SV Ried ist jetzt wieder zurück. WRC kennt man, die haben ja Gladbach zum Beispiel mal 4-0 geschlagen in der Europa League. Und Mattersburg war halt da in diesen so Ende Nuller Jahre, Anfang Zehner Jahre, waren die halt so ein Verein, der wirklich gut war. Und wie der Ilcho dort gespielt hat, haben die eine richtig gute Truppe gehabt, haben auch mit Kastjanka war dort auch aktiv als Stürmer gemeinsam mit dem Ilcho. Und die sind damals zweimal ins Cup-Finale eingezogen, haben den Europacup erreicht. Also das war schon eine besondere Truppe und das waren so halt das waren auch besondere Typen da drin. Ja. Es ist, und der Ilcho war der, der ein bisschen, es ist, wir haben ein Vorwort von einem österreichischen Rapper, Hip-Hopper drinnen, der dem Ilcho ein Lied gewidmet hat, Ilcho Raute 24. Und der beschreibt das so ganz schön im Vorwort, dass das halt so eine ganz arge Truppe war, wie aus einem Wild-West-Film. Ja. Und der Ilcho war irgendwie so der Typ Lederjacke und Schnapsflasche in der Hand, irgendwie mittendrin. Das ist wirklich, wirklich sehr toll und treffend beschrieben. Das waren ganz eigene Typen, also eine eigene Truppe. Es war, verschrien waren sie so als die Holzhacker und die Horten, aber eigentlich haben sie ziemlich gut kicken können, waren echt gute Fußballer. Und ja, es war so ein bisschen, also Mattersburg ist für die Leute, die in dieser Zeit sozialisiert sind mit dem österreichischen Fußball, durchaus so kultig. Dann kommt noch da dazu, dass dann aufgeflogen ist, dass am Ende des Tages sehr viele letzten Jahre dort auf gebaut war darauf, dass der Präsident, der halt so ein Patriarch war, dort in der Gegend so ein Provinzkaiser, Kredite erfunden hat mit seiner Bank, damit Mattersburg weiterhin Geld haben kann. Der ist natürlich dann dafür verurteilt worden und sitzen gegangen. Also das ist, da ist wirklich, da steckt viel drinnen. Ja. Also Mattersburg steckt viel drinnen und da steht Ilcho Na Moszkwy ein bisschen stellvertretend dafür in diesem grünen Trikot mit der Rückennummer 24.
Ja, er spielte 45 Mal im mazedonischen Nationalteam. Da hat man das Gefühl, dass das für ihn auf jeden Fall eine besondere Bedeutung hat. Kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Es war, aber man merkt, also wenn er darüber gesprochen hat, merkt man schon, dass er auch eine wirklich starke Zerrissenheit in sich drin hat. Er war sehr knapp dran, tatsächlich fürs österreichische Nationalteam zu spielen. Er erzählt das im Buch unter anderem auch. Also er war tatsächlich auch auf Lehrgängen vom österreichischen Nationalteam, hätte zum Einsatz kommen sollen, bis man dann drauf gekommen ist, dass er nicht einmal einen österreichischen Reisepass hat und dementsprechend auch keinen Spielerpass bekommen kann. Also es war relativ knapp dran. Er hat sich dann aber für das mazedonische Nationalteam entschieden, war dort auch ein sehr wichtiger Faktor und hat dort dann auch gezeigt, dass er, wenn er wollte, es mit den Besten der Welt aufnehmen hat können. Also der hat mir gegen England mit Steven Gerrard, Wayne Rooney und Co., gegen Spanien, das alles gewonnen hat mit Puyol, Fabregas, Xavi und wie sie alle geheißen haben. Also gegen all die hat er gespielt und die haben da Unentschieden geholt. Die haben auch Kroatien mit Luka Modric und Co. geschlagen. Also die waren schon in der Lage, da die zu ärgern. Sein Sturmpartner war damals Pandev, den kennt man eh, der ja sehr lange in Italien sehr erfolgreich war. Und es gibt auch wirklich sehr, sehr charmante Anekdoten da drinnen. Ich tease nur eine ein bisschen an. Da hat es dieses Spiel gegeben zur Eröffnung des Stadions in Skopje gegen den damals, glaube ich, amtierenden Europameister, wenn ich mich recht entsinne, Spanien, also diese Weltstar-Truppe. Und Ilcho Na Moszkwy hat damals eine sehr hübsche Freundin gehabt und Carlos Puyol hat diese Freundin irgendwie in der Hotellobby gesehen und hat versucht, oder im Lift war, glaube ich, was, und hat versucht, die Nummer von der Freundin von Ilcho Na Moszkwy zu erhalten. Und die Freundin von Ilcho Na Moszkwy hat das gar nicht gewusst, wer das ist und hat dann nur so den Ilcho mit Videotelefonie angerufen und hat so vorsichtig gesagt, schon der da hinten, der mit den Locken. Und der Ilcho sagt so, ja, okay, gut, alles klar, der heute am Abend wird er das zurückkriegen. Und in der ersten Situation, wo Puyol und Na Moszkwy aufeinander getroffen sind, ist der Ilcho mit ihm Kopf an Kopf gegangen und zu ihm hin und hat ihm halt auf Englisch so erklärt, aha, du bist die Nummer von meiner Freundin, aha, du bist die. Und da ist halt so Rudelbildung entstanden und wie auch immer. Und in Ilchos Erzählung ist es so, dass dann Puyol sich nach dem Spiel bei mir entschuldigt hat, weil er gesagt hat, ich habe nicht gewusst, dass es deine Freundin ist. Genau, aber das spricht so ein bisschen für ihn, ist so stellvertretend, wie er so als Typ ist. Aber was wichtig ist wirklich, er ist einerseits ist er so verschrien als dieser Bad Boy und hat diese Attitüde und diese Art. Und er ist auf der anderen Seite, ist er halt ein unglaublicher Herzensmensch, wie er selber immer sagt, das ist wirklich ein großes Herz. Der hat mich in diesen, wir haben 25, 30 Mal uns, glaube ich, getroffen. Er hat mich kein einziges Mal auch nur ein Mineralwasser selber zahlen lassen. Also das ist selbstverständlich für ihn. Also er ist extrem großzügig. Die andere Facette ist vielleicht dann auch wieder, dass er nicht unbedingt der ist, der so gut mit Geld umgegangen ist. Was aber auch wieder, also ich muss ein bisschen ausholen vielleicht sogar tatsächlich. Diese ganze Reise, diese Arbeit an diesem Buch ist ja für mich gewesen, der Einblick in ein ganz, für mich ganz anderes Milieu. Also der Ilcho kommt von wo ganz woanders her als ich. Wir haben das oft besprochen gemeinsam, dass wir einfach ganz anders sozialisiert sind, wie man so schön sagt. Und ich glaube, dass es für uns beide sehr wertvoll war, diese Arbeit an dem Buch, um irgendwie so ein bisschen ein Gefühl für diese andere Welt zu bekommen. Wir sind beide Menschen, die sehr offen auf Leute zugehen und mit allen können. Aber trotzdem sind wir halt unterschiedlich. Also er lebt halt sehr stark in dieser ex-jugoslawischen Diaspora in Wien, wo wir uns auch immer getroffen haben. Ich war dort immer der eine Schwabo, also er hat mich dann immer auf Mazedonisch oder Serbisch oder wie auch immer, hat er mir immer als Schwabo, ich habe immer gemerkt, er sagt Peter Schwabo, und dann habe ich gesagt, okay, ich bin der Schwabo. Schwabo ist so, das ist so ein Begriff für den Deutschen am Balkan. Und ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr horizonterweiternd, kann man glaube ich auch so nennen. Und ich glaube, warum das dann auch so gut funktioniert hat und warum wir jetzt auch tatsächlich dann befreundet sind, ist, dass wir halt beide in der Lage sind, auch mit Menschen zu tun zu haben, die man halt nicht kennt, und ihn einfach zu merken, wenn jemand einfach das Herz am rechten Fleck hat und einfach auf dich auf und zugeht und ein netter Mensch ist, dann gibt man das auch so zurück. Ja. Und er sagte selber immer, er war zu vielen Menschen ungut oder kann ungut sein zu Menschen, aber nur zu denen, die halt auch ungut sind. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied, dass ich habe nicht diese emotionale, impulsive Art, wie ich auf Menschen zugehe. Und da ist er anders und er ist so, wie er ist, authentisch und ehrlich, ist sich damit aber sicher immer wieder selbst ein bisschen im Weg standen. Und das begleitet ihn bis heute, auch wenn er jetzt natürlich als Familienvater, als jetzt Trainer, nicht mehr Spieler, als jemand, der jetzt nicht mehr so viel Geld verprasst oder auch nicht mehr so viel Geld verprassen kann, natürlich ein anderes Leben führt.
Die Karriere war zu Ende wegen einer Verletzung, richtig?
Genau, das war, er ist dann noch einmal Ende seiner 20er, ist er noch einmal zum ersten Mal in seinem Leben nach Mazedonien gewechselt, hat dort in der ersten Liga gespielt bei Vardar Skopje. Das war so, da hat jemand Geld reingegeben und da sind halt ganz viele Nationalspieler gewesen und dort war er. Es war sein Körper damals schon an der Grenze. Er war immer, also er sagt selber, er hat die Savicevic-Mentalität gehabt, also wie Ilgenio, der bei Milan gezaubert hat. Der hat auch nicht irgendwie viel in der Kraftkammer gemacht, aber er sagt halt, er war halt nur 5% Savicevic vom Talent her. Das heißt, er hat sich nicht wirklich leisten können. Wenn der Ilcho mehr auf seinen Körper geachtet hätte, wenn er besser trainiert hätte, wenn er mehr gemacht hätte, dann hätte er auf jeden Fall das Potenzial gehabt, viel mehr zu erreichen. Also er hat in seiner, beschreibt er im Buch, Ilcho Namoski hatte Angebote von Jürgen Klopp, bei Jürgen Klopp hat er vorgespielt, wie der Mainz-Trainer war. Er hat Angebot gehabt von Fabio Capello, wie der bei der AS Roma war. Er hat Angebot gehabt von Middlesbrough, wie die in der Premier League waren. Also der war wirklich eine Zeit lang so Top-Top-Qualität. Er hat mit Anfang seiner 20er beim GAK hat er Ajax Amsterdam mit Zlatan Ibrahimovic gegenüberstehen gehabt. Und sein ehemaliger Mitspieler hat es bei der Buchpräsentation jetzt gerade gesagt, Mario Basina. Es hat bei diesem Spiel gegen Ajax, wo der GAK als österreichischer Meister ganz knapp dran war, das große Ajax Amsterdam zu schlagen mit Ibrahimovic, Sneijder, Van der Vaart und wie auch immer. Da waren zwei Spieler, die drüber waren über den anderen. Der eine war Zlatan Ibrahimovic und der andere war Ilcho Namoski. Also das ist oft diese Erzählung, ne? Die haben es nicht ganz geschafft, wie immer, aber es war bei ihm auch so. Und er hat sie dann in dem Rap-Lied über ihn heißt, er war halt eigentlich erhört irgendwie oder so, aber er relaxed im Niemandsland, im Burgenland. Also es hat für seine Persönlichkeit, dass das irgendwie ganz gut gepasst. Er hat dort auch ganz gut verdient. Er war dort immer der Wichtigste, hat immer im Mittelpunkt stehen können und das passt ein bisschen zu ihm.
Aber so, wenn ich das richtig verstehe, sind so die Wegbegleiter oder die du gefunden hast, auch für ein Vorwort, das sind in der Regel sehr versöhnliche Töne. Gibt es auch kritische Töne über ihn?
Ja, es gibt schon noch immer. Also ich habe mit vielen Menschen aus dem Fußball dann gesprochen und so, und viele haben dann auch gesagt, warum schreibst du über den ein Buch? Boah, über den wirklich? Und haben so negative, haben schon irgendwie was Negatives erzählt. Ist natürlich immer noch, ist oft halt das Bild von früher. Ich glaube auch, dass ich glaube, der Ilcho Namoski, der 23 war, ich glaube nicht, dass wir uns damals angefreundet hätten. Ich glaube, damals wäre, oder vielleicht auch, aber ich glaube, damals wäre schwierig gewesen. Also wir wären sowieso nicht zueinander kommen wahrscheinlich. Ne? Aber zum Beispiel der eine Freund von mir, der Journalist ist, der ihn damals bei Mattersburg begleitet hat, die waren damals auch schon gut miteinander. Ja? Also stimmt, wahrscheinlich wären wir damals genauso gut miteinander auskommen. Das stimmt gar nicht. Wahrscheinlich wir hätten wahrscheinlich immer auskommen. Aber es gibt noch immer die ihm nicht so wohlgesonnen sind, aber es ist auch ein bisschen... Stefan Mayrhofer schreibt das ganz gut im Vorwort da, dass es halt, die waren wirklich erbitterte Feinde zu ihrer aktiven Zeit, also die haben sich nichts geschenkt, aber Mayrhofer schreibt das dann eh ganz gut, dass sie sich dann halt als Trainer in der dritten Liga in Österreich dann wieder gesehen haben und dann haben sie, er hat halt festgestellt, okay gut, wir sind jetzt beide halt Familienväter, die Karriere ist hinter uns und es ist etwas anderes, ob man am Platz steht oder ob man sich abseits davon trifft und das muss man sagen, die Leute, auch Schiedsrichter, die ihn gepfiffen haben, die Leute, die mit dem Ilcho abseits des Platzes zu tun gehabt haben, das war immer in Ordnung. Also ich glaube, dass es eher die waren, mit denen er vielleicht am Platz an Stress gehabt hat und die dann danach nicht mehr mit ihm sprechen wollten, weil sie vielleicht beleidigt waren. Da war es vielleicht ein Thema, was sonst. Und wenn du Ilson Amoski kennenlernst und mit ihm einen Kaffee trinkst, es ist schwer, ihn nicht zu mögen. Er ist ein extrem extrovertierter, raumeinnehmender, sympathischer Mensch, der dem einladet, der unterhält, der lustig ist, der laucht. Er ist ein super Typ, wirklich. Also er ist wirklich ein super Typ. Und das Einzige, und das hat auch ein ehemaliger Mitspieler zu mir gesagt, und das kann ich unterschreiben, und das habe ich persönlich gesagt, das Einzige, er ist schon von seiner Art so, wenn du ganz lang viel Zeit mit ihm verbringst, das wird er nie fad. Aber das kann dann ein bisschen viel werden, wenn du selbst eher ein ruhigerer Charakter bist. Dann kann es aber sein, aber so, wie man sich halt manchmal zurückziehen muss, ja, oder wie man es aus Beziehung erkennt, so quasi, ich brauche meinen Rückzugsort. Also die Beziehung zu Ilson Amoski, so wenn du ganz viel Zeit mit ihm verbringst, dann brauchst du so ein bisschen so eine Form von Rückzug wahrscheinlich irgendwann. Ja, aber das ist jetzt auch nichts Besonderes. Das kennt man von Partnerschaft oder so auch, dass man das manchmal braucht. Genau.
Also jetzt hoffe ich doch, dass alle Hörerinnen und Hörer Lust auf diesen Typ, auf diesen besonderen Typ haben, und auch das Buch, das kriege ich, wenn ich scabc.at eintippe und dann das Buch bestelle. Das ist den Verlag, den du vorher vorgestellt hast, das ist im Prinzip ja euer Verlag, über den man das vertreibt, und nur darüber kann ich letztendlich das Buch bekommen, richtig?
Genau, das war von uns ganz ein bewusster Schritt. Wir haben unser letztes Buchprojekt, das war auch, muss man sagen, von der gesamten Auflage größer. Das haben wir auch im Buchhandel gehabt, und wir haben aber gesagt, das machen wir in diesem Rahmen. Wir haben insgesamt drei Veranstaltungen, auch eine hat schon stattgefunden. Zwei Veranstaltungen gibt es dann noch in Graz und in Linz, wo wir Lesungen machen. Vielleicht machen wir sogar auch noch eine vierte in Mattersburg, dort, wo er eben lange gespielt hat. Und dort, es ist dort Angebot, und sonst bekommt man es online. Genau. Es ist in erster Linie doch ein Wertschätz, schon ein Projekt, das die Karriere und den Menschen jetzt schon einmal wertschätzen soll und den Leuten ein Gefühl geben soll, wer eben dahinter steckt, und dass sie nicht so vorverurteilen sollen. Das ist ein bisschen das Learning. Und andererseits ist es dann für die Community so ein bisschen, weil die halt einfach ihn als Persona feiert von unserem Podcast. Und wir haben uns dann ganz klar einfach dafür entschieden, auf den Weg der Verknappung und einfach eine kleine Auflage zu machen. Wir haben 380 Stück, die wir verkaufen. Das ist genau die Anzahl der Profispiele von ihm. Wir haben uns zuerst überlegt, wir machen nur 249 Stück, weil das ist die Anzahl der Spiele, die er in der Bundesliga gemacht hat in Österreich. Wir sind sehr glücklich, dass wir mehr ausgegeben haben. Wir haben jetzt nach 9 Tagen diese 249 Stück schon verkauft, quasi. Also ist 2 oder so hätten wir dann nur mehr. Dementsprechend ist es gut, dass wir ein bisschen mehr haben. Also ich glaube, das wird ganz gut passen. Sollte es wirklich so sein, dass dann irgendwie noch 100 Leute ein Buch wollen, natürlich, man kann immer was nachdrucken. Oder vielleicht machen wir E-Book-Version, aber wir sind glücklich, wenn diese Anzahl an Büchern, die wir gemacht haben, wenn wir das schaffen und wenn wir das dann wieder erinnern haben, was wir an Ausgaben hatten. Es ist jetzt auch kein Projekt, wo irgendjemand von uns groß reich wird. Also es war von Anfang an so ausgemacht, dass ich dann, wenn es wirklich alles verkauft wird und so, dass dann mir ein bisschen was bleibt noch. Aber es ist nicht so, dass es jetzt eine neue große Einnahmequelle ist. Es ist wieder, da sind wir wieder bei dem, dass es ein bisschen so ist wie die Aufwandsentschädigung, wenn du Jugendtrainer bist.
Ich denke, das sollte doch zu schaffen sein, und offensichtlich hat die erste Lesung und Präsentation ja auch für gute Laune gesorgt, zumindest lassen das die Bilder und die Berichte, die es so gibt, lassen diesen Schluss zu. Bist du zufrieden mit dem, wie der Abend und die erste Präsentation im San Marco in Wien gelaufen ist?
Ja, es war überragend. Also man muss dieses Projekt ist ja deswegen so möglich gewesen, weil wir einfach sehr viele Menschen haben, die unsere Leidenschaft teilen können, uns mögen und uns unterstützen. Also angefangen von dem, der das Coverfoto gemacht hat, über den, der das Grundlayout gemacht hat, bis zu der Personen, die dann Social Media machen, die Videos, Trailer mit unterstützen und so. Das ist alles ein wundervolles gemeinsames Projekt entstehen, und ich mache da ja selber natürlich dann am meisten, weil ich mache halt von der PR-Arbeit über das Buch dann fertig gesetzt und in Druck geschickt und keine Ahnung. Und Druckerei, also das mache ja alles ich und so, aber ich brauche diese Unterstützung, ist das, die es dann möglich macht, weil ganz allein könnte ich es natürlich nicht. Und das hat alles so gut zusammengegriffen und so gut funktioniert, und dann sind auch sehr, sehr viele Fußballlegenden wirklich dorthin gekommen und aktive Leute auch noch. Und es war ein wirklich schöner Abend, wir haben extrem viel positives Feedback bekommen. Es war sehr professionell, die Veranstalter dort vor Ort, das Café, das war auch super, und da kann man nur zufrieden sein. Und ich bin so ein Mensch, ich bin ich bin ein bisschen nah am Wasser gebaut. Manchmal, ich sage ganz offen, ich habe dann wirklich, wie wir dieses Intro-Video vorgespielt haben, hatte ich wirklich ein paar Freudentränen in den Augen, weil ich mich so gefreut habe, dass das so funktioniert hat und dass das alles so schön ist. Ilcho hat es auch dann gesagt, er war auch gerührt. War einfach super und stimmig und das ist, ja, das sind halt dann diese Dinge, glaube ich, wo du dann, wenn du nicht nur zurückschaust, irgendwie, was du in deiner beruflichen Laufbahn gemacht hast, ist es viel wichtiger, wenn du so ein Projekt umgesetzt hast mit lieben Menschen und du hast Leute glücklich gemacht, die Familie war dort vom Ilcho, die nehmen mich auf, als wäre irgendwie Teil davon jetzt. Ja, das ist wirklich rührend und wirklich schön. Und das ist das, worauf du viel mehr zurückschaust, als wenn du irgendwo einen Job hast und dann irgendwie 120.000 Euro im Jahr verdienst.
Das freut mich sehr, sehr für dich, für euch. Und das klingt ganz fantastisch. Wer sich von den Bildern überzeugen will, findet die ebenfalls auf der Internetseite. Die ist in den Sendungsnotizen verlinkt. Peter, so, wenn ich so einen Experten des Fußballs habe, will ich zum Abschluss, ich weiß, die Zeit ist knapp, noch ein paar Fragen zur Situation des Fußballs in Österreich stellen. Erstens.
Bitte gerne.
Erstens, die österreichische Nationalmannschaft hat die WM-Qualifikation geschafft. Damit ist die erste Teilnahme seit 1998 sichergestellt. Heute wird ausgelost. So grundsätzlich, wie zufrieden bist du mit der Entwicklung der Nationalmannschaft?
Ja, grundsätzlich ist diese WM-Qualifikation zu erwarten gewesen und wäre sie nicht passiert, wäre es sehr enttäuschend gewesen. Also die Mannschaft, die wir jetzt noch, unter Anführungszeichen, haben, diese Generation hat sich erstens einmal verdient, zu einer WM zu fahren. Es gibt da nur einen, für den es bitter ist, das ist Alexander Dragovic, der eigentlich sich auch das noch verdient hätte. Der hat seine 100 Länderspiele, ist leider auf der falschen Position in der Verteidigung und ist jetzt deswegen nicht dabei, weil es halt andere gibt, die nachdrängen, ganz viele, die in der deutschen Bundesliga spielen, ob Querfeld, Friedl und Lienhardt und wie sie alle heißen. Danso, der auch in der deutschen Bundesliga war. Genau, also das ist einmal toll, dass die das erreicht haben mit Ralf Rangnick gemeinsam. Das war natürlich ein Glücksgriff, das ist genau der richtige Trainer, das ist überragend. Der bekommt auch die Möglichkeiten innerhalb des Verbands da oder dort an Schrauben zu drehen. Es ist jetzt gerade erste Recherche wieder vom sehr geschätzten Kollegen Gerald Gossmann rausgekommen, dass die Frage ist, ob der ÖFB ihn weiter will. Also das werden wir sehen. Er war auf jeden Fall etwas, was dem österreichischen Fußball sehr, sehr gut getan hat. Und es war auch ein bisschen für mich ein Kreisschluss, dass er nach dem, was er bei Salzburg aufgebaut hat, die Spieler, die er dort ausgebildet hat, die jetzt vielfach im Nationalteam spielen, dass er jetzt dann dort Nationaltrainer ist, das ergibt irgendwie alles Sinn. Wir haben jetzt diese U17-Vize-Weltmeister. Das ist überragend für österreichische Verhältnisse. Wir waren einmal 2007, waren wir schon einmal Vierter bei der U20-WM. Da waren Menschen dabei wie Slatko Junuzovic, Sebastian Brödl, Martin Hanig, die auch alle deutsche Bundesliga gespielt haben dann später. Von denen haben wir lange gezehrt. Das hat uns lange geholfen, dass wir die gehabt haben. Ob diese U17 uns auch so weiterhelfen wird, ist halt die Frage. Weil wir in Deutschland war es jetzt, wann waren sie U20-Weltmeister? 23, wenn ich recht entziehe. U17-Weltmeister, U23, oder?
Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube ja.
Ich glaube, da war zum Beispiel Paris Brunner zum Beispiel, der ist jetzt auch nicht richtig angekommen im Profifußball. Es ist immer die Frage, wer kommt da tatsächlich an? Ich habe mir dann auch durchgeschaut, die Spieler des Turniers, die Torschützenkönig der U17 in den letzten Jahren. Da war schon ein Viktor Simon einmal dabei und so, aber das ist noch keine Garantie, das ist noch ein weiter Weg. Das heißt, okay, ein paar werden es schaffen, ja. Werden die dann wirklich, wird dieser Moser dann tatsächlich irgendwie der neue Arnautovic? Man weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall das Thema, dass wir nach die Alabas, Arnautovic und so, die haben halt einfach das Thema, dass es langsam Richtung Ende zugeht. Wir haben, es schiebt schon was nach, es kommt was nach, aber es wird durchaus herausfordernd, dass die nachkommen, dass das erhalten können, was wir jetzt derzeit haben. Ja. Und es ist leider jetzt noch nicht so, dass sich jetzt die, vor allem in der Offensive jetzt, sich die großen Spieler ankündigen. Also es gibt natürlich diesen Baumgartner, der bei Leipzig jetzt spielt, ja. Aber es ist ganz vorne, wird es wirklich ein bisschen länger. Gregoritsch ist ja schon ein bisschen, hat jetzt zwar das entscheidende Tor geschossen, gegen Bosnien ist aber auch schon ein bisschen am älter werden, spielt bei Brøndby nicht so viel. Also es wird herausfordernd, es ist ein bisschen mit Ansage der Umbruch, der eingeleitet werden muss. Und mir fehlt noch ein bisschen die Fantasie der richtigen Top-Qualität, die nachkommt, ausgenommen auf den Defensivpositionen.
Dann will ich den Blick in die Liga wagen und dort hat ja Sturm Graz für europaweite Begeisterung, sowohl was die Fans angeht, als auch was auch die Titel angeht. Das ist das, was man glaubte, was nicht mehr geändert wird. Österreich hat eben einen neuen Meister in den letzten 2 Jahren. Gehabt und mit Sturm Graz eben in wirklich Verein, der einfach groß ist und ja, die Fanauftritte im europäischen Wettbewerb sorgten auf jeden Fall für Beachtung, die sportlichen Leiter auch, aber in einer anderen Richtung, das muss man auch so sagen. Und in der aktuellen Saison wirkt Sturm Graz, also die irgendwie auf Veränderungen immer reagieren konnten, wirkt irgendwie anders, deutlich schwächer. So nehme ich das als Außenstehender wahr. Klar, es hat Änderungen in der Führung gegeben, aber eigentlich konnte man da bisher immer ganz gut reagieren. Was ist mit Sturm Graz in der aktuellen Saison los? Ich nehme an, es gibt schon unter den Fans eine Trainerdiskussion, oder?
Ja, also da ist jetzt eine Dynamik entstanden, die sehr schwer aufzuhalten ist, wo die Wahrscheinlichkeit, dass der aktuelle Trainer, der ja den zweiten Meistertitel fixiert hat, auch eine Vereinslegende, Jürgen Söhmel, dass der noch viel länger da bleibt. Ja, also vielleicht schafft das jetzt noch in den nächsten Spielen, aber so wie die Mannschaft auftritt, wie die Entwicklung ist, wie sie nach außen sprechen, was man von intern hört, was alles für Themen sind, das ist eine Situation gesamt, wo ein Verein normalerweise mit demselben Personal in der sportlichen Führung nicht mehr durchkommt. Also da ändert sich normalerweise was. Wäre für ihn sicher, wäre schade, weil ich auch der Meinung bin, dass er ein Fachmann ist, aber es ist nachvollziehbar und so ist das Geschäft. Was bei Sturm passiert ist, ich fange so an. Das Sturm, nur dazu bin ich Sturm-Fan, deswegen ist natürlich besonders gefreut, also ich kann sehr gut damit leben, dass sie es geschafft haben. Das Sturm geschafft hat, Salzburg herauszufordern und nicht nur herauszufordern, sondern sogar zu überholen, war für den österreichischen Fußball enorm wichtig, weil die halt einfach 10-mal in Folge Meister geworden sind. Das heißt, das hat diese Abwechslung gebraucht, das hat nicht mal diese Ligareform mit dieser Punkteteilung geholfen, um Salzburg vom Thron zu stoßen. Es war extrem wichtig, dass das passiert ist. Was dann halt passieren hätte müssen, es hätte dann passieren müssen, dass Sturm sich oder ein anderer Verein oder wie auch immer, dass Sturm sich dann oben hält und weiter verbessert. Was halt leider passiert ist, dass Sturm hat Salzburg eingeholt und überholt. Salzburg hat nicht geschafft, so schnell wieder aufzuschließen. Es hat kein anderer Verein geschafft, aufzuschließen und besser zu werden. Und dadurch hat sich jetzt im Mittel ergeben, dass jetzt die Gesamtqualität im österreichischen Fußball schwächer geworden ist. Von der sportlichen Qualität her die schwächste Liga seit langer Zeit, auch wenn wir sie die beste Liga der Welt nennen, ist es derzeit leider die schwächste. Man kann auch sagen, es ist die spannendste und es ist schön für die kleineren Vereine, dass sie mithalten können. Aber wenn man vergleicht, was die größeren Vereine an Personalkosten haben, was die ausgeben, was sie für Möglichkeiten haben und wie sie performen, ist es eigentlich besorgniserregend. Wir haben viel zu viele Sportdirektorenwechsel, Trainerwechsel, wir haben wenig Kontinuität, da kann wenig entstehen. Und die Leute sind vielerorts nervös, sie sind so, wie sie bei Rapid nervös sind immer wieder und jetzt auch wieder den Trainer gewechselt haben mit Peter Stöger, Armin OK9. Ist es bei Sturm jetzt halt auch so, dass jetzt der Trainer zur Diskussion steht, weil die Mannschaft einfach nicht das zeigt, was sie in der Lage wäre zu zeigen. Und das Umfeld hat eine sehr hohe Erwartungshaltung aufgrund der 2 Meistertitel in Folge. Und das neue Führungsduo, wenn du jetzt Sportdirektor und Trainer anschaust, die haben halt auch noch nicht... Guter Trainer ist Meister geworden, aber da weiß man dann auch nie, wie viel der einfach noch vom alten Trainer da war und wie viel er einfach weitergetragen hat. Das ist immer sehr schwierig zu beurteilen. Und jetzt wirkt es ein bisschen so bei meinem Lieblingsverein so, als ob das Pendel, das sich halt dann einfach so, dass er mal in die Richtung ausschlägt, einmal in die, dass das halt in die andere Richtung geht. Man sagt immer, raufzukommen ist leichter, als sich oben zu halten. Und es hat halt der neue Sportdirektor oder Sportgeschäftsführer Parenzen, der von Union Berlin gekommen ist, der hat auch seine erste Station in dieser Position. Das sucht natürlich sein Bestes, macht natürlich auch nicht absichtlich Fehler, aber dem sind halt die ein oder anderen Transfers noch nicht so aufgegangen. Es sind jetzt keine Spieler, völlige Säulen, die er geholt hat. Dann waren ein paar Transfers, die Geld gekostet und nichts gebracht haben. Dann hat die Champions League-Qualifikation nicht funktioniert. Dadurch hast du nicht die Leihspieler mit der Qualität, dadurch hast du nicht die Einnahmen für weitere zusätzliche Neuzugänge. Und dann hast du den wahrscheinlich wesentlichen Faktor, wo alles beginnt, ist, dass Andreas Schicker, der mittlerweile, muss man sagen, erfolgreich in Hoffenheim werkt, mit Christian Ilzer gemeinsam, mit dem ehemaligen Sturmtrainer auch. Andreas Schicker ist zu einem Zeitpunkt bei Sturm Graz gegangen oder gewechselt, als nicht absehbar war, dass der nächste zweistellige Millionentransfer einschlagen wird oder da sein wird. Schicker hat das einfach stetig aufgebaut, hat 3 Stürmer hintereinander gegeben, die für 5, 17, 15 Millionen verkauft wurden. Dann ist noch Mika Birov klar gewesen, das hat noch Parenzen schon abgehandelt, aber da war eigentlich schon viel zu viel Weiterverkaufsbeteiligung von Arsenal dabei und war nicht so viel Gewinn dabei. Und der nächste war nicht in Sicht. Und deswegen war ein Stück weit auch klar, dass dieses Investment nicht mehr so sein wird im Sommer, wie man es bräuchte. Und dann ist halt im Gesamten die spielerische Qualität einfach niedriger. Und die Erwartungshaltung ist gleichzeitig sehr hoch. Und dann ergibt es halt so, dass die Mannschaft jetzt sicher die schwächste Phase seit sehr, sehr langer Zeit hat.
Und ein guter Verein findet da einen Weg raus. Ich wünsche euch das allen und natürlich auch den ganzen Fan ganz liebe Grüße an Benjamin Sikora, der auch schon häufig bei mir im Podcast zu Gast war. Zwei Fragen noch, das einmal. Liegt das sportliche Märchen um den FC Blau-Weiß Linz gerade so ein bisschen eine Pause ein? Weil so die Rückkehr in die Bundesliga fand ich immer wieder beeindruckend, war überrascht, wie stabil man dann in der Bundesliga war. Und jetzt hat man am Tabellenende große Schwierigkeiten. Kann das wirklich alles komplett an so einer zentralen Funktion, Person wie dem Trainer liegen, der dann eben in die Schweiz gewechselt ist?
Es erschleicht sich das Gefühl, dass es leider tatsächlich so ist derzeit. Also Gerhard Scheib-Lehner war schon, also nicht nur, dass er den Aufstieg geschafft hat damals, sondern der hat einfach mit einer Mannschaft, die aus finanziellen Gründen nicht besser sein konnte. Ja, das sind ja alles, die tun ja alle ihr Bestes, aber du hast gewusst, dass diese Mannschaft eigentlich nicht die Qualität hat für die Bundesliga. Was der aus der Mannschaft rausgeholt hat in der ersten Saison, war überragend, wie er Spieler besser gemacht hat, war auch überragend. Es hat in der zweiten Saison dann sogar noch besser funktioniert und ist sogar unter die Top 6 gekommen. Unfassbar. Und jetzt ist diese Personalie weg und dann ist es so, dass Blau-Weiß Linz so dünn ist, dass halt zwei, drei Personalien, die ausfallen, schon reichen, dass es schwierig werden kann. Das ist ein bisschen passiert. Die Lebensversicherung mit Ronny Waldo wird älter, kann nicht mehr so viele Spiele machen. Mit Sean Weissmann ist ein Spieler dazugekommen, der viel Qualität hat, der aber auch aufgrund seiner Aussagen zum Israel-Gaza-Thema sehr, sehr umstritten ist. Dann gibt's, also das ist auch ein bisschen ein Thema, das du aufmachst, auch wenn da jetzt nicht große Fanproteste waren, sondern so ein bisschen, aber es macht trotzdem ein Thema auf. Geschäftsführer Christoph Beschek hat jetzt vor kurzem davon gesprochen, dass es halt wenig Entwicklungspotenzial gibt, weil das Stadion ist halt super, aber es ist halt nicht so groß und wie sollst du viel größer werden als Verein und so. Das hat auch, es macht auch ein bisschen was mit dem Umfeld. Jetzt suchen sie einen neuen Trainer. Ich glaube, dass sie sich sehr schwer tun, wen sie da holen und wer da kommt. Es ist sicher sehr herausfordernd für Blau-Weiß. Ich würde mir persönlich auch wünschen, dass sie es weiterhin schaffen. Mir gefällt auch dieser, also ich finde auch diesen Verein toll und das Umfeld und wie das Stadion dort liegt, neben der Donau, und das ist alles toll dort und sympathisch. Aber ja, ich meine, wir wissen es eh, am Ende der Saison muss es sowieso tatsächlich eine treffen, und derzeit wirkt es so, als hätten sie die schlechtesten Karten. Das ist aber trotzdem dann viel zu früh, irgendwas zu sagen, wie wir auch wissen, und das haben wir die letzten Jahre gerade in der österreichischen Bundesliga gesehen, dass es dann gerade in dieser meisterschaftsentscheidenden Phase in der Meister- bzw. dann in der Qualifikationsgruppe, wo es gegen den Abstieg geht, sich noch sehr viel tun kann. Und ja, werden wir sehen, wie sich das entwickelt.
Letzte Frage zum österreichischen Fußball, während wir gerade über den SV Mattersburg gesprochen haben und ich immer das Gefühl habe, wenn ich mit Fußball-Expertinnen und Experten aus Österreich rede, da ist immer irgendwie so eine Romantik in der Stimme, wenn man drüber spricht. War das beim FV Stripfing, so habe ich das empfunden, Niederfall, dass man dort immer Zweifel hatte und immer sagte, eigentlich verstehen wir nicht, wie der Verein die Lizenz bekommen konnte, da ist gar keine Nachwuchsmannschaft da etc. etc. Die Bundesliga hat aber eine Lizenz erteilt. Und in diesem Jahr ist es dann offensichtlich geworden, und in dieser Saison, man musste zurückziehen. Das heißt, man nimmt jetzt nicht mehr am Spielbetrieb der zweiten Bundesliga teil und ist im Prinzip Absteiger. Muss man hier, darf man hier die Bundesliga kritisieren? Kann man hier sagen, das ist ein Desaster mit Ansage? Weil das wirkt ja schon nach außen. Wenn, also sowas passiert natürlich auch in anderen Ländern, es passiert auch in Deutschland, aber eben in niedrigeren Ligen. Dass in der zweiten Liga so ein Verein zurückziehen muss, das ist schon sehr speziell. Hätte man das verhindern müssen als Bundesliga?
Wir haben ja am Anfang über die Fußballergewerkschaft in Österreich gesprochen, die VDF, die macht jedes Jahr die Tabelle der anderen Art, wo die Spieler gewisse Dinge beurteilen, wie Gehälter gezahlt werden, wie die Ausrüstung ist, wie die Infrastruktur ist und so weiter. Da hat Stripfing nicht gut abgeschnitten in gewissen Punkten. Das heißt, man hat aus dieser Tabelle der anderen Art, hätte man es zum Beispiel schon ablesen können. Dort war auch abzulesen, dass es bei Austria Klagenfurt, die ja abgestiegen sind und in der zweiten Liga ziehen, auch dass es dort finanzielle Probleme geben könnte. Also ja, es kam nicht überraschend. Dazu kommt, dass bei Stripfing ist ja so, dass Stripfing war ja dann so etwas wie der Satellitenclub der Wiener Austria, die dort ihre Spieler geparkt haben, die dann dort in der zweiten Liga die Möglichkeit bekommen sollten für Spielminuten in einer höheren Spielklasse. Da, wie dann die Young Violets, also die Zweitvertretung der Austria, dann doch noch geschafft hat, aufzusteigen wieder von der dritten in die zweite Liga, war es auch irgendwie klar, dass die Austria Stripfing nicht mehr so dringend braucht. Also das war in dieser, da ist viel passiert, da ist viel zusammengekommen schon, aber trotzdem war es jetzt nicht ganz unabsehbar. Und das Konstrukt Stripfing an sich ist eines dieser Konstrukte, die ich sehr schnell, sehr kritisch sehe, weil man kann ja sehr schnell immer erkennen, ob das nach nachhaltigem Konzept ausschaut oder nicht. Und es gibt in Österreich dieses überpositive Beispiel mit der SV Ried, die in den 90ern schon nach oben gekommen ist, die es immer wieder geschafft hat, zurückzukehren, die zweimal Cupsieger war, die vor allem viel Geld in Steine statt Beine investiert hat, immer wieder dafür auch in Kauf genommen hat, dass sie mal in die zweite Liga kommt. Aber die haben halt ein Stadion, die haben ein Trainingszentrum und die sind halt abgesichert. Das heißt, die haben Profifußball weitestgehend auch abgesichert, auch wenn es nur ein paar Leute sind, die dort angestellt sind und jetzt nicht 40 oder so. Aber das sind diese Vereine, die den österreichischen Fußball dann eben auch weiterbringen. Das war ja auch in Mattersburg zum Beispiel. Mattersburg schaut jetzt halt auch wieder gleich aus, wie bevor die Profifußball gespielt haben, weil die haben halt einfach ein Jahrzehnt lang oder so haben die Profifußball bestritten mit Stahlrohrtribünen. Ja. Und das ist halt einfach der Grund, warum die dann halt, ich meine, die kämpfen sich jetzt eh auch wieder nach oben, der Nachfolgeverein. Aber ja, Stripfing wird uns aus fußballromantischer, aber auch aus fußballinfrastruktureller Sicht und aus Sicht der Fußballentwicklung für Österreich nicht abgehen.
Peter, die allerletzte Frage, wo geht denn deine journalistische Reise als nächstes hin? Ich nehme an, die Kraft fließt weiter in euer Podcast-Projekt. Die beste Liga der Welt ist ein wunderbarer Podcast, den die Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall kennen. Und wenn nicht, den Link habt ihr natürlich auch in den Sendungsnotizen. Kannst du dir vorstellen, nochmal so das Thema Biografie oder muss es einfach irgendwann passen zusammen? Also ist im Moment noch nichts Konkretes geplant, was außerhalb eures Podcasts passieren soll.
Also Biografie so war tatsächlich jetzt, dass es so im also das ist schnell so, oder wenn man was rausbringt und das kriegt man gutes Feedback, dann kommt schnell einmal so intern oder von irgendwie einem Freund oder einer Freundin mal so das Thema, ja okay, was machst du jetzt als nächstes? Ganz offen gesprochen gibt's jetzt keine Person, wo ich jetzt das Gefühl habe, das interessiert mich jetzt so sehr, dass es jetzt machen wird. Was anders wäre natürlich, wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, bitte sei mein Ghost und das ist ein Auftragswerk, ist auch klar. Und ich bin schon so ein bisschen ein Typ, der, wenn ich dann so eine Geschichte gemacht habe, nämlich zum Beispiel so Biografie, dann bin ich schon jemand, der gern solche Herausforderungen ein bisschen annimmt und so Projekte. Ich unterrichte auch an einer Fachhochschule da in Graz, an der ich früher selber studiert habe, an zwei Studiengängen. Und bei dem einen Studiengang habe ich Kampagnen mit denen durchgemacht und ein bisschen Input gegeben, wie man Pressearbeit macht und so weiter. Und wie Journalismus und PR zusammenarbeiten. Und denen habe ich dann so ein bisschen so erzählt, halt, dass ich jetzt, wie das Buch entstanden ist. Und die so, okay, also einfach so gesagt, ja, ich bin so ein bisschen Typ, manchmal kommt mir was unter. Und dann denke ich mir, ich möchte das umsetzen und beweisen, dass das möglich ist. Schauen wir mal. Irgendwie habe ich so ein Gefühl bekommen in den letzten Wochen, weil ich so ein bisschen mit Videoschnitt zu tun gehabt habe, bei der Arbeit am Trailer und so. Und ich habe das Gefühl gehabt, mit 15 wollte ich mal Filme machen oder Dokumentationen. Könnte sein, dass mein nächstes Projekt in diese Richtung geht. Aber schauen wir mal. Und sonst bin ich voll selbstständig, arbeite eben zum Beispiel für VDF, für viele andere Auftraggeber auch und bin irgendwo zwischen Journalismus und Textarbeit unterwegs. Und Podcasts mache ich auch für andere Leute. Es macht mir sehr Spaß. Und genau, unterrichten tue ich auch noch ein bisschen. Also mir wird nicht langweilig. Und ich bin jetzt nach dieser langen Zeit, wo ich Chefredakteur bei einer Straßenzeitung war, sehr glücklich in meiner Selbstständigkeit und freue mich auf die nächsten Dinge, die kommen.
Na, das klingt doch ganz fantastisch. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern viel Spaß beim Lesen des Buches, denn ich gehe davon aus, dass diese Bestellungen sofort bei euch eingehen. Und danke dir ganz herzlich, dass du uns einen Einblick gegeben hast, eine besondere Persönlichkeit auf jeden Fall, in die Arbeit, wie so ein Buch entsteht und natürlich auch einen Blick in den fantastischen Fußball in Österreich. Ich kann das euch immer wieder nur ans Herz legen. Erste, zweite Liga lohnt sich in jedem Fall und darunter lohnt sich eine Reise nach Österreich, um auch mal auf die Amateursportplätze zu gehen. Da gibt es besondere Geschichten und immer leckeres Essen.
Peter, ganz herzlich. Das stimmt.
Peter, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Alles Gute für dich und ich würde mich freuen, wenn wir uns spätestens in 3,5 Jahren wiederhören.
Danke dir. Danke vielmals für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir und alles Liebe.